NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Kaum in den Bundestag eingebracht, wird weiter munter diskutiert. Der Gesetzentwurf zur Suche nach einem Atommüllendlager beschäftigt Politiker aller Parteien bis hin zum Bundestagspräsidenten. Kurztrip nach Rom mit langer Privataudienz. Kanzlerin Merkel sprach mit Papst Franziskus über Religionsfragen, Globalisierung und die Rolle Europas in der Wirtschaftskrise. Systematisch penibles Vorgehen der Lobbyfirmen, neue Details zu den Pharmatests westdeutscher Firmen an DDR-Bürgern. Der NSU-Prozess nach der zweiten Woche, jetzt geht es um Inhalte, doch das Verhandlungsklima bleibt rau, dazu heute der Kommentar und wie gewohnt am Samstag der Sportblock, das aber speziell nur heute, der letzte Spieltag der Saison in der ersten Bundesliga. Der Entwurf zum Endlagersuchgesetz ist jetzt im Bundestag und bereits im Juni, also recht bald, soll er verabschiedet werden. Ein zentraler Punkt, die Expertenkommission. Sie soll neu aufgestellt werden, dann Auswahlkriterien empfehlen und die Rahmenbedingungen der Endlagersuche erarbeiten. Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, hat nun prinzipielle Vorbehalte, dass man diese Kommission im Bundestag ansiedeln will. Darüber hinaus äußerten sich zahlreiche Politiker zur Suche und zu Gorleben. Die Zusammenfassung von Achim Gutzeit.
Gorleben ist sicher, das ist das Problem. Denn das oberirdische Zwischenlager nahe dem Salzstock ist zum jetzigen Zeitpunkt der bundesweit einzige Ort, in dem die 26 erwarteten Castor-Behälter aus Frankreich und England gelagert werden dürfen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz Wolfram König auf Deutschlandradio.
Nur dort sind bislang alle technischen Voraussetzungen gegeben, für diesen speziellen Behältertyp auch die Sicherheiten gewährleisten zu können. Und dieser Rechtstitel, das hat ja schon von Seiten der Energieversorgungsunternehmen entsprechende Signale gegeben. Auf den will man natürlich nicht ohne weiteres verzichten. Also hier bedarf es einfach der Gesprächsdiplomatie zwischen der Bundesregierung, den Ländern und den Energieversorgungsunternehmen.
Weitere Zwischenlagergenehmigungen werden für die Standorte Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Philippsburg in Baden-Württemberg geprüft. Aber der Platz dort reicht nicht aus. Gorleben bleibt eine Option, vor allem für die Energieversorger, denn Gorleben ist genehmigt und bezahlt. Daran entzündet sich nach der Regierungserklärung von Umweltminister Altmaier zum Endlagersuchgesetz nun wieder der Streit. Grüne und SPD verdächtigen Altmaier, trotz seiner Zusage, keine weiteren Castoren nach Gorleben bringen zu lassen, insgeheim doch auf den niedersächsischen Standort zu setzen. Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, wirft Altmaier vor, die rot-grüne Landesregierung um Regierungschef Weil in Niedersachsen getäuscht zu haben. Auf NDR Info sagte sie:
Das Gesetz, das jetzt vorgelegt worden ist, ist nicht das Gesetz, das Stefan Weil und Stefan Wenzel mit Herrn Altmaier verabredet hatten. Und dass Niedersachsen jetzt auf Absprachentreue pocht, das finde ich sehr verständlich. Mein ganz ehrlicher Verdacht ja gegenüber auch dem Umweltminister Altmaier ist, dass es so wahnsinnig wichtig ist, Gorleben im Spiel zu behalten, weil man genau weiß, dass es sehr schwer wird, in Deutschland irgendeinen anderen Ort zu finden, um da mit der Zustimmung der Politik und der Bürger ein Endlager vorzubereiten.
Von schwarz-gelben Landesregierungen liegen bisher keine Angebote für Zwischenlager vor. Die Suche nach einem dritten Zwischenlager müsse aber auch diese Bundesländer einschließen, forderte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Mirsch auf NDR Info.
Wir haben auf alle Fälle in Hessen mit Biblis einen Standort, der in Frage kommt. Wir haben weitere Standorte, auch in Bayern beispielsweise. Natürlich haben wir das Problem, dass dort Landtagswahlen sind, diese Regierung sich bis jetzt ganz rausgehalten haben. Umso wichtiger ist es, vorher ein transparentes, vertrauensbildendes Verfahren vorzuschalten. Das wäre eine ganz wichtige vertrauensbildende Maßnahme.
Für Transparenz soll bei der späteren Endlagersuche die Expertenkommission sorgen. Sie soll laut Gesetzentwurf beim Bundestag angesiedelt werden. Das wiederum kritisiert Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Lammert, das würde zu einer neuen Mammutbehörde führen. Weitere offene Fragen bleiben die Kosten für die Endlagersuche und für mögliche Polizeieinsätze. Bis zur Verabschiedung des Gesetzes im Juli haben die Beteiligten also noch diverse Punkte abzuarbeiten.
Kein Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten, wo sie schon mal da war. Einzig und allein für die Privataudienz bei Papst Franziskus ist Angela Merkel nach Rom geflogen. Es war wohl für die Protestantin in Regierungsverantwortung, wie für das kapitalismuskritische Kirchenoberhaupt, ein anregendes und angenehmes Gespräch. Es dauerte jedenfalls außergewöhnlich lange, Tilman Kleinjung berichtet.
45 Minuten hinter verschlossenen Türen. Selten dauern Audienzen bei diesem Papst so lang. Angela Merkel darf das ausführliche Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt als Wertschätzung empfinden. Diese beruht auf Gegenseitigkeit. Nach dem Treffen sprach die evangelische Bundeskanzlerin von einer ermutigenden Diskussion.
Ich glaube, dass Papst Franziskus durch zum Teil sehr einfache und berührende Worte Menschen erreicht und uns immer wieder deutlich macht, dass Kirche nicht eingeschlossen sein darf, sondern dass Kirche auch zu den Menschen gehen muss und Menschen ermuntern muss, sich dem Christentum zu öffnen. Und diese Botschaft habe ich heute auch wieder gehört.
Natürlich wurde auch über Politik gesprochen und über die Finanzkrise. Franziskus hatte vor 2 Tagen eine Ideologie verurteilt, die den Finanzmärkten absolute Autonomie einräumt. Wir haben uns neue Götzenbilder geschaffen. Die Anbetung des alten goldenen Kalbes findet sich heute neu und erbarmungslos wieder in einem Fetischismus des Geldes und der Diktatur einer gesichtslosen Wirtschaft ohne jedes humane Ziel. Heute beim Gespräch mit der deutschen Kanzlerin forderte Franziskus in Zeiten der Krise ein starkes und vor allem gerechtes Europa. Ja, sagte Merkel, Wirtschaft müsse den Menschen dienen. Und das war längst nicht überall der Fall.
Wir erleben, dass Krisen entstanden sind daraus, dass die soziale Marktwirtschaft nicht gegolten hat, dass Staaten alleine keine Leitplanken eingezogen hatten. Und deshalb ist die Regulierung der Finanzmärkte ja auch unser zentrales Problem, unsere zentrale Aufgabe. Wir kommen da voran, aber wir sind längst noch nicht da, dass man sagen kann, eine solche Entgleisung aus den Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft wird nicht wieder passieren. Und insofern wird noch in diesem Jahr auch auf dem G20-Gipfel dieses Thema wieder eine fundamentale Rolle spielen.
Schon bei der ersten Begegnung, unmittelbar nach der Amtseinführung des neuen Papstes, hatte Merkel Franziskus nach Deutschland eingeladen. Heute wurde diese Einladung bekräftigt durch Gastgeschenke an einen Papst, der Friedrich Hölderlin seinen Lieblingsdichter nennt. Die Bundeskanzlerin schenkte ihm eine antiquarische Gesamtausgabe von Hölderlins Werken aus dem Jahr 1905. Dazu noch eine CD-Box mit Aufnahmen des Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Auch den soll Franziskus außerordentlich schätzen. Der Jesuit Jorge Mario Bergoglio hat ja Mitte der 80er Jahre einige Monate in Deutschland verbracht. Mit der Bundeskanzlerin wechselt er heute auch ein paar Sätze auf Deutsch.
Zu den Medikamententests westdeutscher Pharmakonzerne an DDR-Bürgern. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat erst gestern die Pharmaindustrie aufgefordert, Dokumente über klinische Arzneimitteltests sowie Patientenakten der Berliner Charité für ein Forschungsprojekt zu übergeben. Heute nun sind weitere Details veröffentlicht worden, wie die Pharmalobbyisten seinerzeit vorgingen. Sabine Jauer mit Beispielen.
Der Lobbyist von Böhringer Mannheim überreichte Hochzeitsgeschenke und bemühte sich sehr intensiv um die Durchsetzung seiner Firmeninteressen. So steht es in den Stasi-Akten, aus denen der Spiegel zitiert. Sogar eine intime Beziehung zu einer Mitarbeiterin des Büros für Arzneimittelwesen ist dort festgehalten. Dass Ärzte und Wissenschaftler in der DDR mit Geld, mit medizinischem Gerät und gar mit Westreisen für ihre Teilnahme an den Testreihen belohnt wurden, ist nicht neu. Neu ist die offenbar generalstabsmäßige Planung von Seiten der Pharmafirmen. Schon in einem ersten Gutachten des Berliner Senats zu den Arzneimittelprüfungen wird 1991 festgehalten, dass es für die Ärzte zahlreiche Anreize gab, wie EDV-Geräte, Verbrauchsmaterial und vor allem der Zugang zu Medikamenten. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Bergner, warnt vor einer vorschnellen Verurteilung der Ärzte.
Was ein Thema war, war die Medikamentenknappheit. Und hier kann ich mir auch unterschiedliche Szenarien vorstellen, in der eine besondere Bereitschaft gewesen ist, Medikamente zu testen. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht mit vorurteilsgeprägten Diskussionen erörtert werden dürfen.
Eine umfassende Studie soll die umstrittenen Testreihen jetzt aufklären. 30.000 Kopien von Stasi-Akten liegen bei den Medizinhistorikern der Charité bereit, dazu Patientenakten bis ins Jahr 1983 zurück. Das Bundesinnenministerium hat diese Woche entschieden, den Großteil dieser Studie zu finanzieren, besteht aber gleichzeitig darauf, dass sich auch die Pharmabranche beteiligt. Während einzelne Firmen, wie der Sandoz-Nachfolger Novartis, inzwischen signalisiert haben, für eine Kooperation mit einer unabhängigen Forschergruppe offen zu sein und einzelne Firmen beginnen, ihre Archive zu durchforsten, hat sich der Verband der forschenden Arzneimittelindustrie noch immer nicht zu einer Beteiligung durchgerungen. Und ähnlich sieht es bei den Ärzten aus. Dort ist man dabei, die damaligen Rahmenbedingungen zu prüfen. Der Ostbeauftragte Christoph Bergner will die Standesorganisation der Ärzte bei der Aufarbeitung der Arzneimittelversuche aber unbedingt mit einbeziehen.
Denn auch für die Ärzteschaft ist, glaube ich, die Aufarbeitung dieses Kapitels ein ganz wichtiger Beitrag, um hier die Verhältnisse auch entsprechend klar beurteilen zu können und auch dem eigenen Standesethos gerecht werden zu können.
Bis Mitte Juni sollen alle Beteiligten an einen Tisch gebracht und die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Testreihen beginnen.
Pfingstferien im NSU-Prozess, 2 Wochen Prozesspause und dann wird wohl ab 4. Juni die Beweisaufnahme beginnen. Nicht gerade geschmeidig der Prozessbeginn. Die Verteidigung hat das Gericht mit Anträgen überflutet. Nun in der 2. Prozesswoche schien der Prozess flüssiger zu laufen. In dieser Woche wurden wichtige Dinge geklärt. So wird zum Beispiel der Kölner Kolbstraßenanschlag nicht vom Münchner NSU-Prozess abgekoppelt. Ist also nach holprigem Start inzwischen der Prozess auf einem guten Weg? Der Kommentar von Rolf Clement.
Man hat sich heftig behakt. Lässt es sich so 2 Jahre lang zusammenleben? Manchmal sind es kleine Sätze, die vielleicht etwas bewegen. Richter Manfred Götzl schaut Schäpe-Anwalt Wolfgang Heer an und fragt ihn, warum sind Sie eigentlich immer so unfreundlich zu mir? Das saß. Plötzlich merkten die juristisch geschliffen scharf, im Auftreten eiskalt agierenden Anwälte der Hauptangeklagten, dass ihr Verhalten auf Dauer nicht zweckdienlich sein kann. Sie veränderten die Tonlage, wenigstens ein wenig. Zuvor war dem Kollegen Wolfgang Stahl der Kragen geplatzt, als Götzl nicht einschritt, als das Vorbringen der Schäpe-Riege von den anderen wieder einmal mit Lachen quittiert wurde, sprang er auf, riss sich die Robe vom Leib und raste aus dem Gerichtssaal, sich allerdings umschauend, ob das auch wahrgenommen wird. 3 Minuten später war er wieder da, zog sich die Robe wieder über und setzte sich. Götzl wiederum hat sich kleinlich auf Diskussionen über Rednerlisten und Sitzordnungen eingelassen, so richtig souverän war das auch nicht. Allzu freimütig ließ die Staatsanwältin Greger die Öffentlichkeit wissen, was sie von der Angeklagten hält. Kein guter Einstieg in einen Prozess, der ja erst klären soll, was Schäpe denn nun wirklich getan hat. Es war die Woche des Abtastens. Wie weit kann die eine Gruppe gehen? Was wird noch hingenommen? Wo sind die Grenzen? Testinstrument waren viele Verfahrensanträge. Kann sich das Gericht freimachen von Vorverurteilungen, die einige Medien, solche mit großen Buchstaben in der Regel, schon vorgenommen haben? Die Verteidiger des Angeklagten Wohlleben meinen nein und fürchten, dass ihrer Mandanten eigentlich kein fairer Prozess mehr gemacht werden kann. Das Gericht sagt natürlich, das können wir immer noch, aber die Mahnung wird es verstanden haben. Das Gericht agiert vorsichtig, keine Experimente. Als Nebenkläger und Verteidiger eine Tonaufzeichnung wollen, die nur die Verfahrensbeteiligten nutzen dürfen, winkt das Gericht ab. Ob das zulässig ist, ist umstritten, kein Risiko. Und als dann einer der Nebenkläger aus der Hüfte schießt, es könne vielleicht viele neue Nebenkläger geben, wenn der Bombenanschlag in der Kölner Kolbstraße aufgerufen wird und das könne den Raum zum Platzen bringen, fragt Richter Götzl in die Runde, sollen wir das Verfahren denn abtrennen, damit alle Nebenkläger dazukommen können? Helles Entsetzen bei allen 3 anderen Gruppen, nein, das bloß nicht, und schon begab sich der Fragesteller auf einen geordneten Rückzug. Bei all dem Abtasten hat das Gericht es dennoch geschafft, den Prozess anzuschieben. Die Anklageschrift ist verlesen und mit der Befragung der Angeklagten wurde begonnen. 3 werden nichts sagen, das ist jetzt aktenkundig, 2 wollen etwas sagen. Sie werden damit wohl die, die nichts sagen, auch belasten. Deshalb ist das Klima auf der Anklagebank eher eisig. Die Angeklagten würdigen sich keines Blickes, die Verteidiger sprechen allenfalls das Nötigste, knapp unter der Linie normaler Höflichkeit miteinander. Hat man sich am Ende dieser Woche gefunden? Vielleicht nicht in freundlicher Herzlichkeit, eher in unterkühlter, geschäftsmäßiger Sachlichkeit. Jeder an seinen Interessen orientiert.
Eine weitere Woche im NSU-Prozess, das war ein Kommentar von Rolf Clement im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Pfingsttreffen der Sudetendeutschen ist ein Treffen mit langer Tradition. Und ebenso traditionell lassen sich auf dieser Veranstaltung viele CSU-Politiker sehen und Vertreter der bayerischen Landesregierung gelten doch beide als Schutzmächte der Sudetendeutschen. So wird Bayern auch einen Gedenktag einführen. Auf dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Augsburg dankte man mit der bayerischen Landeshymne.
Die Bayern-Hymne erklang heute als allererstes Stück zur Eröffnungskundgebung des Augsburger Sudetentags. Vielleicht ein kleines Dankeschön an den Freistaat, der bereits im nächsten Jahr einen Gedenktag für die Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs einführen wird. Franz Pani, der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, begrüßt diesen Schritt.
Ich freue mich, dass die bayerische Staatsregierung jüngst beschlossen hat, ab 2014 an jedem zweiten Sonntag im September einen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation zu begehen.
Dieser bislang rein auf Bayern beschränkte Gedenktag sollte bundesweit Schule machen, so die Schirmherrin des Sudetentags, die bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer.
Gerade, dass wir jetzt auch ja beschlossen haben, in Bayern einen Gedenktag für Flucht und Vertreibung zu machen, gerade auch damit, dass das Sudetendeutsche Museum jetzt Realität werden wird, zeigen wir, wie wir das wertschätzen und wie wir auch die Sudetendeutschen unterstützen wollen bei der Bewegung, die sehr deutlich spürbar ist in die Zukunft, auch in die ganz aktive Jugendarbeit, die dort gemacht wird.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich machte sich ebenfalls für den Gedenktag stark. Allerdings lasse sich derzeit auf Bundesebene keine Mehrheit dafür finden. Vor allem das Ringen der Sudetendeutschen um Versöhnung aber verdiene höchste Anerkennung.
Wir sehen, dass die Vertriebenenverbände, vor allem auch die Sudetendeutschen, immer das Thema Versöhnung und Miteinander von Anfang an in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt haben. Und deswegen ist es für uns auch ein Anliegen, diese Arbeit weiter zu unterstützen.
Die bayerische Staatsministerin Haderthauer sprach bei der Eröffnungskundgebung auch die umstrittenen Benesch-Dekrete an.
Die Verurteilung der Benesch-Dekrete, die für uns, auch für die bayerische Staatsregierung, völlig klar ist, darf nicht zu einer Versteinerung im Herzen führen, wenn es darum geht, miteinander Zukunft zu bauen. Und deswegen ist der Dialog so wichtig. Gerade auch mit der Tschechischen Republik. Deswegen freut es mich, dass so viele hochrangige Vertreter heute auch da sind. Das ist ein ganz klares politisches Signal an uns und an den Sudetendeutschen Tag. Herzlichen Dank dafür.
Neben der Delegation sind heuer viele weitere tschechische Besucher auf dem Sudetentag vertreten. Ein Umstand, der hoffen lässt, meint Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Was vor allem das Schöne ist, dass die junge tschechische Generation ohne Scheuklappen, ohne Angst, sich mit den unbequemen Themen auseinandersetzt. Denn wenn man etwas verdrängt, dann kommt es im blödesten Moment wieder unter der Decke hervor. Man muss es vernünftig aufarbeiten und dass die Jugend das macht, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Morgen soll der bayerische Ministerpräsident Seehofer den Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft erhalten.
Vom Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Augsburg berichtete Barbara Leinfelder. Bundesaußenminister Westerwelle will zwischen Israelis und Palästinensern ein Klima des Vertrauens schaffen. Er reist derzeit durch den Nahen Osten. Nach Gesprächen in Israel traf er heute Vertreter der palästinensischen Führung. Auch der amerikanische Außenminister John Kerry setzt sich ja viel stärker dafür ein, dass Israelis und Palästinenser wieder einen Dialog beginnen, als dies seine Vorgängerin Hillary Clinton zuletzt getan hat. Auch Deutschland sieht direkte Gespräche als Voraussetzung für alles Weitere. Zum Besuch des Außenministers in Ramallah, Christian Wagner.
Ein Besuch in Ramallah gehört zum guten Ton, aber auch den Palästinensern hatte Westerwelle am zweiten Tag seines Besuchs in Nahost nichts Handfestes mitgebracht. Er stehe hinter der Nahost-Dialoginitiative von US-Außenminister Kerry, sagte Westerwelle. Die Bundesregierung unterstütze die Bemühungen um direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Sein Gesprächspartner Salam Fayyad, der zurückgetretene Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Viel zu besprechen gab es aber nicht, bevor US-Außenminister Kerry nicht öffentlich erklärt hat, wie es weitergehen soll. In 3 Wochen will Kerry Ergebnisse seiner wochenlangen Pendeldiplomatie vorlegen. Die israelische Tageszeitung Haaretz jedenfalls ist äußerst pessimistisch und nennt Kerry ungeschickt. So war etwa der Vorstoß, im israelisch besetzten Westjordanland zunächst für eine Belebung der palästinensischen Wirtschaft zu sorgen, mit keiner der beiden Seiten abgesprochen. Und indem Kerry von außen versucht hat, Fayyad im Amt zu halten, sah der erst recht wie eine amerikanische Marionette aus. Der Rücktritt wurde unvermeidlich. Fayyad wird nun fehlen, sollte es überhaupt zu israelisch-palästinensischen Gesprächen kommen. In diese Hängepartie fiel der Besuch des deutschen Außenministers. Guido Westerwelle nutzte deshalb den kurzen Auftritt bei den Palästinensern in Ramallah, um etwas zum Thema Syrien zu sagen. Gestern hatte er in Tel Aviv noch einsilbig von Israels Recht auf Selbstverteidigung gesprochen. Sollte heißen, israelische Luftangriffe auf mutmaßliche Waffentransporte in Syrien seien gerechtfertigt. Heute nahm Westerwelle Stellung zur geplanten Syrien-Konferenz. Nächsten Monat soll sie stattfinden, womöglich in Genf. Es sei aber höchst unsicher, so Westerwelle, ob denn Vertreter des Assad-Regimes und der Rebellen an einen Tisch zu bekommen seien. Zitat, diese internationale Konferenz, sie wird noch sehr schwer werden. Allzu gerne würden Amerikaner wie Europäer die Konfliktparteien in Nahost zusammenbringen. Einmal Israelis und Palästinenser, zum anderen Assad und die syrischen Rebellen. Was offenbar fehlt, sind geschickte und respektierte Vermittler.
Die Ukraine will in die EU, das Ziel der großen Mehrheit dort. Doch Regierungslager und Opposition plädieren für einen jeweils anderen Weg dorthin. Zehntausende Menschen haben für eine Annäherung an die Europäische Union demonstriert. Die Opposition mit Boxweltmeister Vitali Klitschko an der Spitze auf der einen Seite und das Machtlager um Präsident Viktor Janukowitsch auf der anderen Seite. Stefan Lag.
Gleich zwei Großkundgebungen gab es heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Regierungspartei der Regionen hatte zu einem antifaschistischen Marsch aufgerufen, an dem nach unterschiedlichen Angaben zwischen 4.000 und 40.000 Menschen teilnahmen. Die Regierung wirft der Opposition vor, mit den Ultranationalisten von Svoboda zu kooperieren. Ein paar Kilometer entfernt zogen die Anhänger der Opposition vom zentralen Kiewer Europaplatz zur Sophienkathedrale, um dort gegen Präsident Janukowitsch zu demonstrieren. Während das Innenministerium nur von ein paar tausend Teilnehmern sprach, waren es nach Angaben der Veranstalter bis zu 50.000 Demonstranten. Angeführt von den Vorsitzenden der drei im Parlament vertretenen Oppositionsparteien, unter ihnen auch Vitali Klitschko von der Partei Udar, forderte die Menge den Rücktritt der Regierung Janukowitsch. Viele protestierten gegen die verbreitete Willkürjustiz in der Ukraine, immer schlechter werdende soziale Bedingungen und gegen einen Kurs der Annäherung an Russland. Ich bin hier, weil unsere Kinder keine Zukunft haben, keine Zukunft als Ukrainer. Wir sind um unsere Sprache besorgt, unsere Kinder haben keine Perspektive, keine Wohnungen, sie finden keine Arbeit. Wenn das so weitergeht mit diesen Machthabern, werden wir Ukrainer als Nation verschwinden. Bei der abschließenden Kundgebung warf Oppositionspolitiker Vitali Klitschko der Regierung Janukowitsch vor, die europäische Integration der Ukraine zu gefährden. Wegen der Inhaftierung Timoschenkos hat die Europäische Union ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf Eis gelegt. Ich bin mir sicher, dass wir dazu in der Lage sind, diese Diktatur zu besiegen. Uns vereint der Kampf gegen die Diktatur, uns vereint der Wunsch, in einem modernen europäischen Land zu leben. Und wir werden das schaffen. Wir kämpfen dafür und wir werden siegen. Wie können wir ein europäisches Land sein, wenn es bei uns politische Gefangene gibt? Und deshalb möchte ich noch einmal betonen, lasst Julia Timoschenko frei. Ursprünglich sollte die heutige Kundgebung der Höhepunkt der Protestaktion Steh auf Ukraine sein. Arseni Yatsenyuk von Timoschenkos Partei Vaterland kündigte jedoch an, die Demonstrationen fortzusetzen, bis die Ukraine einen neuen Präsidenten habe.
Für viele Millionen Menschen ist der heutige Abend der Höhepunkt des Schlagerjahres 2013, der Eurovision Song Contest, dieses Mal in Malmö. Und diese vielen Millionen Fans in Europa und auf anderen Kontinenten haben auf ihren Sofas oder in Kneipen vermutlich bereits den Countdown gestartet. Tim Krohn.
Punkt 21 Uhr heute Abend erklingt die Eurovisionsmelodie in über 50 Ländern der Erde. Der Eurovision Song Contest wird live sogar bis nach Australien übertragen. Rund 125 Millionen Zuschauer werden die Show aus Malmö verfolgen. Die 26 Finalteilnehmer werden zu Beginn mit einer fahrbaren Brücke über das Publikum hinweg hinter ihren Landesfahnen auf die Bühne gebracht. Nach diesem olympisch anmutenden Auftakt beginnt der eigentliche Wettbewerb. Bei den Buchmachern hochfavorisiert ist der Song Only Teardrops aus Dänemark. Der deutsche Beitrag Glorious mit Cascada geht mit dem guten Startplatz 11 ins Rennen. Bei den letzten Proben und dem Juryfinale gestern sorgte der Cascada-Auftritt für großen Jubel unter den Fans in der Arena. Die Show in Malmö wird sehr bunt und locker präsentiert. Die Moderatorin Petra Mede, die alleine durch den langen ESC-Abend führen wird, beweist sich gleich mehrfach als Komikerin. Gastgeber Schweden macht an diesem Abend vor allem Witze über sich selbst und über die zuweilen unfreiwillig komische Historie des Song-Contests. Die Punkte aus Deutschland werden von der Juryvorsitzenden Lena live von der Hamburger Reeperbahn aus verkündet. Gegen Mitternacht dürfte dann der ESC-Sieger 2013 gefunden sein.
Das einen freut, des anderen leid, so abgedroschen der Spruch ist, so zutreffend ist er allerdings auch für Sieger und Verlierer des Eurovision Song Contests. Bis da eine Entscheidung fällt, dauert es wie gesagt noch ein paar Stunden. Auf dem Platz ist die Entscheidung schon gefallen. Nicole Seifert aus der Sportredaktion informiert jetzt über traurige und höchst erfreute Gestalten am letzten Spieltag der Saison in der ersten Bundesliga.
Genau, und da gab es zum einen lachende und weinende Gesichter im Kampf um den Klassenerhalt. Düsseldorf verlor in Hannover 0:3, während Hoffenheim in Dortmund 2:1 gewann und das durch 2 Elfmeter. Und Augsburg gewann gegen Greuther Fürth 3:1. Das heißt, lachende Gesichter bei Hoffenheim und Augsburg, traurige Gesichter bei Düsseldorf. Denn Augsburg hat noch am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt geschafft und beendet die Saison auf Platz 15. Hoffenheim kletterte auf den 16. Tabellenplatz und kann sich den Klassenerhalt noch in der Relegation sichern. Düsseldorf dagegen rutschte zum Saisonende auf Platz 17 ab und ist damit abgestiegen. Enttäuschung bei Düsseldorfs Abwehrspieler Christian Weber.
Man empfindet eigentlich gar nichts jetzt. Man ist einfach nur leer. Man ist unglaublich traurig, so traurig, dass man es gar nicht in Worte fassen kann eigentlich. Ich glaube, man wird es erst richtig realisieren in den nächsten 1-2 Tagen. Was für eine große Chance wir eigentlich vergeben haben, in der Bundesliga zu bleiben.
Lachende Gesichter dagegen bei Schalke, denn Schalke gewann in Freiburg mit 2:1 und verteidigte so den vierten Platz, den Champions League Qualifikationsplatz. Erleichterung daher bei Schalke und Julian Draxler.
Klar war, dass wir unter Riesenanspannung standen, der ganze Verein. Deswegen auch mit Sicherheit die Anfangphase da ein bisschen zu erklären durch sehr hohe Spannung, die wir hatten. Und haben dann letztendlich unsere wenigen Chancen, die wir hatten, genutzt und haben deswegen, glaube ich, auch verdient die Quali geschafft.
Freiburg hat den Sprung auf Platz 4 zwar verpasst, verteidigte aber Platz 5 und damit den direkten Europa-League-Platz. Frankfurt und Wolfsburg spielten unentschieden 2:2. Frankfurt beendet damit die Saison auf dem Europa-League-Qualifikationsplatz 6. Hamburg verlor gegen Leverkusen mit 0:1 und belegte am Ende Tabellenplatz 7. Auch Mönchengladbach hat den Sprung auf die Europa-League-Plätze verpasst und sich nach der 3:4 Niederlage gegen den neuen deutschen Meister Bayern München am Ende Platz 8 gesichert vor Hannover. Außerdem trennten sich Stuttgart und Mainz unentschieden 2:2 und Bremen verlor in Nürnberg im ersten Spiel ohne Trainer Thomas Schaaf mit 2:3. Bereits vor dem letzten Spieltag standen Dortmund als Zweiter und Leverkusen als Dritter ja schon bereits fest. Beide Mannschaften haben sich damit direkt für die Champions League qualifiziert. In der dritten Liga hat Osnabrück zum Saisonende gegen Aachen 4:0 gewonnen. Osnabrück hat sich damit den Aufstiegsrelegationsplatz gesichert. Aachen steigt als Tabellenschlusslicht in die Regionalliga ab. Bielefeld verlor bei Wacker Burghausen 0:1. Bielefeld steigt als Tabellenzweiter wie Spitzenreiter Karlsruhe in die zweite Liga auf. Münster gewann gegen Absteiger Babelsberg 4:1 und beendet die Saison auf Platz 4. Bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Paris läuft es gut für die deutschen Spieler. Gleich 3 deutsche Profis haben das Achtelfinale erreicht. Gegen 20 Uhr spielt Rekordeuropameister Timo Boll gegen Saya Kishikawa aus Japan und um kurz vor 10 trifft im rein deutschen Achtelfinale Dmitri Ovtcharov auf Patrick Baum. Und das war's vom Sport.
Die Sportereignisse des Samstags in der Zusammenfassung von Nicole Seifert und das war's vom Echo des Tages mit Brigitte Simnerer. Einen wunderbaren Samstagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.